Hallo, hier sind eure Patagonien-Abenteurer. Wir haben euch heute zwei Hörrätsel mitgebracht. Hört doch mal bitte, was das hier sein könnte. Ich verrate mal so viel. Es ist ein Warnruf und es dreht sich um einen Puma. Kleiner Cliffhanger. Wir haben ihn wirklich gesehen. Wir haben den Fotobeweis. Zweites Hörrätsel und das klingt so. Ja, auch das ist so eine Art Hilferuf und weist uns auf einen Mann hin, der relativ unbekannt ist, Martin Gusinde. Er war vor 100 Jahren hier in Patagonien, Schwerpunkt Feuerland. Der Kettensägen-Tango, Teil 6 mit Suse und Hajo Schumacher. Hört rein, macht Spaß und man lernt auch was.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Hajo
und Suse. Wir berichten im sechsten Teil unseres Kettensägen-Tangos von unserem Boomer-Experiment Workation in Südamerika.
Und wir haben 2 Wochen Patagonien und ich sage wirklich Natur pur hinter uns. Leider, und ich bin ziemlich, ziemlich traurig, weil es ist hier wirklich der Oberknaller. Wie geht's dir?
Naja, letzter Abend, so der Klassiker. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, vor unserem nächsten Stopp Santiago de Chile, weil das ist wieder so richtig bumm Großstadt. Also wir werden den Kontrast volles Rohr kriegen. 2 Wochen, wo wir ein bisschen mehr Vacation als Work hatten. Ganz ehrlich, wir sind ja hier auf einer Workation-Tournee. Wir wollen uns in unserem 60. Lebensjahr, das letzte Kind hat das Nest verlassen, mal so an verschiedene Lebens- und Arbeitsweisen rantasten, wie der Winter sich so gestalten lässt. Und ja, wir haben jetzt so etwa Halbzeit. Und was genau hat dich an Patagonien so begeistert?
Das ist das dritte Hörerrätsel oder Hörerinnenrätsel. Und ich bin mir sicher, ihr wisst genau was, nämlich diese unglaubliche Natur. Und ich sag nur Kondor, Puma.
Oh ja.
Guanaco, Geier.
Tak, tak, nee, Rack, Rack.
Nee, ein Karakara.
Sag ich doch. Also, einmal, um das Ganze kurz zusammenzufassen, weil Patagonien so unfassbar groß ist, man muss sich das vorstellen, so groß wie Europa ungefähr. Also von oben bis unten ist man mal locker 2.500 Kilometer unterwegs. Ganz unten, also hier ist ja der Süden, Norden und umgekehrt.
Ja.
Ganz unten im Süden ist die Antarktis, da ist Feuerland, da ist die Magellanstraße. So weit sind wir gar nicht gekommen.
Nee.
Wir haben gesagt, ey, bevor wir hier rumrasen und überall nur mal so ein bisschen dran ticken, kümmern wir uns um 2 Gegenden ganz besonders. Das eine war die Halbinsel Valdez. Das habt ihr beim letzten Mal gehört.
Und da unsere Autofahrt dahin, hierhin.
Ja, genau. Unser Roadmovie, der Unfreiwillige, weil der Flug gestrichen wurde. Wir empfehlen Folge 5. Und zweiter Spot, auf den wir uns konzentriert haben, ist der Torres del Paine Nationalpark. Diese Torres, diese Türme, die kennt man so vom Foto. Das ist so weißer Stein. Und da kann man ganz gut reinfahren und wieder rausfahren aus dem Park. Und da haben wir uns eine ganze Menge Sachen angeguckt.
Mhm. Und die First Nations, die hier gelebt haben, also die Ureinwohner, wenn man so will, Patagoniens, den verdankt der Nationalpark seinen Namen, denn die Torres del Paine sind übersetzt in den Aonikenk-Indianern, heißt Torres del Paine, Türme des blauen Himmels. Und wenn man hier rausguckt, wenn nicht gerade Wolken hier hängen, weil es gibt natürlich auch ganz viel Regen, dann ist es tatsächlich ein knalleblauer Himmel und dann diese ja, 3 Türme, die man sieht, die ein Teil dieses Nationalparks ausmachen. Also Türme heißt 3 nebeneinander stehende Berge.
Also Felsen, die so sehr gerade sind, die fast wie Häuser aussehen. Das ist so das Wahrzeichen. Ja, ja. Das sind die Torres, das sind die Türme.
Wenn du jetzt zurückguckst, was war dein absolutes Highlight?
Es gab so ein emotionales Highlight, wo ich mich selber sehr in Frage gestellt habe oder uns, unsere erste Weltlebensweise. Es gibt hier natürlich wie in jedem Nationalpark eine ganze Reihe Touristen. Wir sind einige davon. Und eine Tagestour, die man hier unternehmen kann, ist mit so einem kleinen, naja, so klein ist auch nicht, aber mit so einem Ausflugsschiffchen, einem Ausflugskatamaran, kann man an einen Gletscher ranfahren, an den Grey Gletscher. Der ist Teil einer von 6 Gletschern, die zum sogenannten südlichen Eisfeld gehören, der drittgrößte Trinkwasserspeicher der Welt nach Grönland und der Arktis. Und diese Idee, dass Menschen um die halbe Welt fliegen, also Europäer, Amerikaner, Australier, was man hier so alles findet, ist natürlich auch ein Touristenspot, um sich Gletscher anzugucken, die gerade auch aufgrund des Klimawandels womöglich zurückgehen. Das ist schon ein hohes Maß an Widerspruch, Perversion, Ironie, je nachdem, wie man das betrachten will. Und ich dachte mir nur, wir sind Teil des Problems. Mhm. Wir sind Teil des Problems, das wir auch in diesem Podcast beklagen. Und ich frage mich, wie kriegen wir einen Dreh dahin, dass wir daraus was Mutmachendes machen? Mhm. Und ich finde es großartig, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern, dieses Patagonien zu schützen. Wenn ich das vergleiche so mit amerikanischen Nationalparks, dann ist das hier alles noch sehr, sehr reduziert.
Und sehr ursprünglich auch noch, ne?
Ja, und auch der Tourismus ist noch so in einem überschaubaren Maße. Auf der anderen Seite ist das eine der Haupteinnahmequellen jetzt auch hier von Chile, wo wir inzwischen sind. Und das ist so ein bisschen wie Kupferbergbau, der hier die halbe Atacama-Wüste unterhöhlt. Ja, und auch dieses Kupfer, was da abgebaut wird, das sind unsere Windräder, das sind unsere Elektroautos, unsere Handys, weiß der Geier was alles, ja? Also wir sind Teil des Problems, das wir beklagen. Mhm. Und was sagt die Psychologin? Wie kriegt man diesen Widerspruch irgendwie hin?
Die Psychologin sagt, dass das Leben voller Widersprüche leider steckt.
So. Okay.
Und das wird immer, also Menschen sind einfach widersprüchlich. Ja? Das ist so wie der Raucher, der sagt, ich weiß, dass das nicht gesundheitsförderlich ist oder krank macht.
Gib mal eine Kippe.
Und trotzdem weiter raucht. Ja? Also, aber es geht ja darum, der erste Schritt ist ja immer, das sagt die Psychologin auch, etwas sich bewusst zu machen. Mhm. Und mir ging es ja genauso wie dir. Ich wollte da auch gar nicht auf dem Schiff stehen und mir das jetzt alles so reinziehen. Und gleichzeitig war es wunderschön, ja. Also
ja,
diese
ja, ja.
Gletscher, die so noch so blau teilweise waren. Also so, und ich habe da wirklich überlegt, ob die Indianer nicht vielleicht die Gletscher gemeint haben, als sie dieses Blaue von Torres del Paine beschrieben haben. Aber egal.
Oder der Enzian. Blau, blau, blau.
Ja, der wächst hier aber nicht.
Großen deutschen Volksphilosophen Heino
zu sich. Ich hatte auch einen traurigen Moment. Und zwar haben wir von den First Nation Menschen oder den Ureinwohnern, die hier zuerst gelebt haben in Patagonien, haben wir eine Höhle besucht, wo man Höhlenmalerei noch sieht, so Hände und auch Tiere, also nicht so, so ein wie nennt man das, so ein Übersprung von einem Felsen, wo die früher gelebt haben, aber
war eine Höhle.
Vor 12.000 Jahren oder so. Und die Geschichte der in Patagonien lebenden oder nicht mehr lebenden Indianer ist eben auch wirklich sehr, sehr tragisch, muss man sagen. Ne? Weil in dem Moment, wo die Spanier kamen und also all die Europäer kamen und hier Land in Beschlag nahmen, wurden die Indianer einerseits von Seuchen weggerafft, also Krankheiten, die mitgebracht worden sind, wie die Pocken, und andererseits aber auch von Menschen, die hier Land beansprucht haben, weil sie gesagt haben, das sind hier Wilde, oder Charles Darwin hat sowas erzählt wie, das ist so ein Zwischending zwischen Mensch und Affe, also evolutionstheoretisch, deswegen brauchen wir die nicht wie Menschen zu behandeln. wollen. Und die sind hier reihenweise abgeknallt worden. Und das hat mich sehr traurig gemacht.
Es gab auch Konzentrationslager, wo diese Ureinwohner, diese First Nation Menschen, dann einfach zusammengefercht und erledigt wurden. Ich zähle die mal einmal auf, einfach um sie wertzuschätzen. Das sind einmal die Kaveskar, die eher so in Ufernähe lebten, auch viel in Kanus unterwegs waren. Das sind die Selknam. Die waren eher auf der, ich sag mal so, auf der argentinischen Seite. Dann gab es die schon erwähnten Aoni Kenk. Die hatten so das größte Gebiet. Das, ja, zog sich relativ weit nach Norden, was ja hier der Süden ist. Und dann gab es noch die Yagan. Die lebten viel in Feuerland und auf der Spitze, auf der äußersten, ja, was ist denn das, östlichen Spitze von Feuerland, lebten noch die Manakaken Ohausch. Und die haben ein wirklich riesengroßes Gelände besiedelt. Sie waren nicht so viele, sie waren Nomaden. Und da kommen wir an den spannenden Punkt. In dem Moment, wo sich hier die Regierungen gebildet haben, aus Europäern übrigens, da wurden auch die Grenzen gezogen. Also die Grenze zwischen Chile und Argentinien, da sieht man so wie in Teilen von Afrika einfach so gerade Linealstriche. Und streng genommen gehörte dieses Land denen, die es bewohnt haben, nämlich diesen Ureinwohnern. Mhm. Und wir haben hier genau das gleiche Phänomen, was wir in Nordamerika erlebt haben, was wir in Teilen von Afrika erlebt haben. Klassische Kolonialentwicklungen. Mhm. Die Europäer haben sich das geschnappt, was sie brauchten.
Was sie haben wollten.
Und einer wie Charles Darwin, der ja durchaus gefeiert wird, auch zu Recht für seine Evolutionstheorie, hat dann auch noch die wissenschaftliche Basis dafür geliefert, dass man diese Menschen ausrotten durfte. Man hat ihnen verdammt nochmal ihr Land gestohlen. Mhm. Und alle, die sich über Woke oder die verrückten amerikanischen Universitäten aufregen, man kann sich über Postcolonial Studies zu Recht empören. Aber der Punkt, dass Europäer sich fremdes Land angeeignet haben, und warum haben sie das in Argentinien oder auch Chile gemacht? Ja, da wurden Schafe gezüchtet für die britische, in diesem Fall, Textilindustrie. Mhm. So, die Spanier haben das Gold geklaut, was auch immer. Ja, das war Diebstahl, das war Sklavenhandel, all das, und das muss man einmal so sagen, wie es ist.
Ja, und ich habe ein Zitat von Darwin tatsächlich, der gesagt hat, die Sprache dieser Leute verdient es nach unseren Vorstellungen kaum artikuliert genannt zu werden. Und da haben wir das erste Hörrätsel, das wir jetzt auflösen können.
Wir spielen es nochmal ein.
Das waren die Selknam, die in Feuerland gelebt haben. Und wir verdanken diese Aufnahme einem deutschen Priester und Anthropologen, nämlich Martin Gutsinde, der tatsächlich damals, Anfang der 20er Jahre.
Der 1920er Jahre, vor ziemlich genau 100 Jahren.
Genau. Hier in diese Region mehrmals gefahren ist und 22 Monate unter anderem mit der First Nation in Feuerland zusammengelebt hat. Und unter anderem diese Aufnahmen gemacht hat, aber auch Fotos gemacht hat. Und da dieser Stamm ausgestorben ist, ist das so das Letzte, was noch da ist.
Die einzigen Zeugnisse, total interessante Fotos von einem sehr langen, komplexen Ritual.
Genau.
Achtung, Feministinnen, nicht aufregen. Es wurde mit diesem Ritual irgendwie begründet, dass die Männer das Sagen haben. Die darstellenden Geister, die wir interessanterweise in Buenos Aires im Museum gesehen haben.
Ja.
Also die hatten so Männer, die so Streifen, ganz viele so enge Streifen über den Körper, über den nackten Körper hatten, inklusive der Private Parts, wo man sich erst dachte, hä, was ist mit denen los? Und Gutsinde durfte diesen Ritualen wahrscheinlich als einziger Westler jemals beiwohnen und hat im Auftrag der deutschen Phonogramm diese Gesänge, die wir gerade gehört haben, aufgezeichnet. Also auch mal eine gute deutsche Geschichte,
ja,
ne? Und von einem, der hier was erhalten
vor
hat.
Vor allen Dingen hat er erkannt, dass das eben auch Menschen sind und dass diese Kultur, die die haben, weil sie ja die Natur und all das Ganze als ein lebendiges Etwas verstanden haben, wo sie, also Naturkräfte, die wirken, in die gehen ja auch zu denen, die gehören, der ist Teil dieses Stammes geworden. Also es gibt Fotos von ihm, wo er auch diese Bemalung hat und wo er auch diese Zeremonien mitgemacht hat. Und das finde ich wirklich ganz besonders, weil der hat sich drauf eingelassen. Er hat gesagt so, ich bin hier nichts Böses, ich will euch kennenlernen, ich möchte euch verstehen. Und wenn es ihn nicht gegeben hätte, dann wüssten wir das alles gar nicht mehr.
Und das ist für mich der mutmachende Aspekt in diesem Martin Gusinde, der übrigens ein Priester war und in Santiago oder Buenos Aires, weiß gar nicht mehr genau, hat er als Lehrer gearbeitet.
Und Universitätsprofessor auch noch später.
Also war schon auch ein gelehrter Mann, weil der hat diesen ganzen Wissenschaftsdünkel, so von wegen, ich bin was Besseres, von wegen so, ich bin die entwickeltere Spezies.
Kultur, ja.
Es war ihm scheißegal. Ja. Mhm. Er wollte die anderen kennenlernen.
Ja.
Und ich finde, man kann heute, 100 Jahre danach, verdammt viel lernen von diesem Martin Gusinde, nämlich Offenheit, Interesse, Neugier, einfach mal was Neues versuchen. Mhm. Und das ist die Geschichte, muss ich ehrlich sagen, die ist uns ja auch eher zufällig über den Weg gelaufen. Mhm. Ich habe den Namen vorher nie gehört.
Ich Martin auch nicht.
Gusinde, ja. Ganz, ganz großer Shoutout an dieser Stelle, Martin Gusinde, wir lieben dich.
Wir stellen noch einen Link in die Shownotes. Es gab oder gibt auch eine Ausstellung und man kann sich diese Hörbeispiele im Internet anhören bei YouTube. Das würde ich euch nochmal zur Verfügung stellen.
So, und wo du mich nach Highlights gefragt hast, eins war natürlich, wir haben so einen kleinen Tagesausflug gemacht, als wir zu diesen Höhlenmalereien, das ist jetzt nicht so wie Lascaux, aber es sind Hände, wo offenbar die Umrisse gezeichnet und ausgemalt wurden, ja. Ungefähr 6500 Jahre alt, also schon auch ganz schön. Und dann sind wir weitergelaufen, eigentlich waren wir schon auf dem Rückweg und auf einmal 10, 12 Meter vor uns eine
Pumarin,
eine Puma-Dame.
Ja.
Die wirklich so vor uns über den Wanderweg schlich, hat sich ein Scheißdreck für uns interessiert.
Ja, wir waren zu dünn.
Oder sie hatte gut gefrühstückt. Und auf einem Gebiet von 100 Quadratkilometern gilt hier so als Faustregel, gibt es so um die 5 Pumas oder Pumarinnen.
Man muss dazu sagen, dass dieses Gebiet, wo wir da waren, dass das auch ein Puma-Gebiet ist. Das heißt, wenn man dort quasi Eintritt, ja, sieht man große Schilder, wo davor gewarnt wird und wo eben auch so ein Puma drauf gemalt ist. Wir haben da aber so ein bisschen wie unser Orca-Erlebnis, wir haben das so ein bisschen für eine Erzählung gehalten und waren dann doch ganz schön überrascht. Und ich muss sagen, ich war wirklich, wirklich schwer. Ich war richtig dankbar.
Sag
ja.
mal, das wie groß, so damit man so einen Eindruck
hat. Naja, so eine Katze ist schon ganz schön groß. Also ich würde sagen, die war so bestimmt 1,20 Meter oder sowas in der also von der Länge her.
Nee, mehr.
Noch mehr?
Also so ein richtig großer Hund.
So ein richtig großer Hund, ja.
Allerdings mit weniger Haaren.
Und
sehr katzig.
Der richtig große Hund hatte eine eine blutsaugende Abwehr, nämlich eine Mückenplage, die wir
unfassbar
hatten. Wir sind nachher eigentlich mehr gelaufen, als dass wir gewandert sind, weil
man muss dazu sagen, über dieses südliche Eisfeld kommt im Sommer ein unglaublich kontinuierlicher Wind.
Ja.
Also es ist wahrscheinlich so, die Sonne knallt auf das Eis, unterschiedliche Temperaturen und so entsteht der Wind.
Ja.
Und du kannst echt die Uhr danach stellen, wann das mittags so losgeht und dann pfeift das hier aber richtig um die Ecke.
Ja.
So, in dem Moment, wo es keinen Wind gibt, was in Patagonien völlig ungewöhnlich ist, merkst du erstmal, wie unfassbar viele Moskitos es hier gibt.
Weil es also gibt ganz Wind, viele Seen und Lagunen.
So, der Wind nervt schon. Aber du wünschst dir sofort einen Orkan Windstärke 12, wenn diese Unmassen von Moskitos über dich herfallen. Also die Pumarinnen waren ein ziemliches Highlight.
Ja.
Habe ich so. Den Film kriegt ihr übrigens auch. Den stellen wir auf Instagram zum Angucken in unsere kleinen Reiseerlebnisse.
Und 2 Tage vorher habe ich ganz allein 2, und ich bin inzwischen sehr davon überzeugt, es war ein Kondorpärchen, nach langen Recherchen, weil es gibt auch einen Adler hier, aber der, also so von der, ich habe das alles auch gefilmt und von der Spannweite und den Flügeln würde ich sagen, es waren
zwei. Was man so auf 800 Meter Kondore erkennen konnte.
Das Einzige, was sein
kann, du willst kann, wenn einen Kondor sehen.
Ja, ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es ein Adlerpaar war. Also, aber wir stellen das online und vielleicht, wenn es einen Ornithologen gibt unter euch, dann kann der mir vielleicht da noch weiterhelfen.
Wir müssen noch unser zweites Hörrätsel auflösen.
Und
weil
das hört ihr jetzt nämlich nochmal.
Genau. Das erklang kurz nachdem wir von den Höhlenzeichnungen so abgestiegen waren. Da ging es so ein bisschen runter in den Hügel. Dieses Schreien ist ein...
Bevor ich es jetzt auflöse, wir haben hinterher gedacht, es wollte uns warnen. Es wollte uns warnen, weil nämlich kurz danach tatsächlich der Puma um die Ecke schlich.
Ja, und das war das Missverständnis. Wir dachten, das Guanaco schreit irgendwie so, haut ab hier, das ist meine Gegend. Das haben wir ja schon mehrfach erlebt.
Das haben wir auch schon erlebt.
Also diese Guanacos, man kann es wirklich beim besten Willen nicht Gesang nennen, was die da machen.
Na, erst dachte ich, es ist ein Pferd. Das hat mich dann so ein bisschen irritiert. Und die haben ja so die Eigenschaft, die stellen sich wahnsinnig gerne oben auf den Kamm der Hügel, so dass du sie wirklich auch so als schwarzen Umriss siehst. Und dann fangen sie an zu wiehern. Und wie gesagt, am Anfang dachte ich, das ist ein Pferd, das sehr heiser ist oder schon oder sich heiser geschrien hat, bis dann klar war, nein, es ist ein Guanaco. Und inzwischen sind wir davon überzeugt, dass es uns warnen wollte vor dem Puma.
Ich finde, man baut sich seine Geschichten auch einfach so zurecht. Ne?
Ja.
Also natürlich waren es Kondore, weil, hast du dir gewünscht.
Habe ich mir gewünscht, ja.
Mensch-Tier-Verbindung, das Guanaco wollte uns warnen. Also, kurzes Fazit meinerseits. 2 Wochen Patagonien haben mich dann doch mehr geflasht, als ich das wollte. Ich gestehe, am Anfang habe ich gesagt, ach so, so wollen wir wirklich so viel gurken und gucken. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich bin heilfroh, dass wir uns kein Wohnmobil genommen haben. Ich glaube, man ist sehr viel mobiler, wenn man kein Wohnmobil hat. Das ist ja immer das Missverständnis, weil mit dem Wohnmobil kommst du eben doch nicht überall hin und kannst dich ja auch nicht überall hinstellen. Und ganz ehrlich, man darf das auch nicht wollen. Eine Geschichte haben wir noch vergessen, die Geschichte vom großen Waldbrand. Das war 2011, 2012. Da hat hier ein Feuer einmal den ganzen Park so, naja, wie so ein Feuersturm eigentlich abgefackelt. Und wie ist dieses Feuer entstanden? Die Geschichte ist zu bizarr,
ja,
oder?
Ja, die ist wirklich bizarr. Von einem Touristen, dem wohl kalt war und der nur Toilettenpapier dabei hatte und dieses Toilettenpapier entzündet hat. Und man muss dazu wissen...
Ja, es gibt zwei Theorien. Es gibt auch noch die Theorie, dass der irgendwo, ich sag mal, so sich erleichtert hat und er wollte nicht, dass das Toilettenpapier, das er da benutzt hat in der Natur, dass das irgendwie sichtbar ist oder rumfliegt. Also dachte, er fackelt das mal eben ab. So, und von diesem brennenden Toilettenpapier hat sich hier wirklich, also man fährt kilometerlang, zum Teil also Baumstämmen lang und selbst jetzt, 13 Jahre später, sind es immer noch graue Stümpfe, die herumstehen. Klar, die Natur wird sich wieder erholen, aber das wird eine Weile dauern.
Wir haben ja noch ein Rätsel eigentlich, ne? Es gibt ja noch das Flamenco-Rätsel.
Das Flamenco-Rätsel. Ja, wer löst es auf? Also, kleine Sprachwissenschaft, der Flamingo, das ist dieses Tier, was auf einem Bein steht und rosa ist und nicht Barbie, heißt auf Spanisch wirklich Flamenco.
Und der Flamingo, den man ja gar nicht hier vermutet, sondern nur in den Weiten Afrikas, der ist hier tatsächlich auch heimisch. Und ich habe gelesen, Flamingos brüten hier noch auf einer Höhe von 3.500 bis 4.000 Metern.
Wäre Top-Marathonläufer, wenn er beide Beine einsetzen würde.
Apropos Marathonläufer, mir fallen die Marathon-Fahrradfahrer noch ein.
Hör bloß auf. Also erstmal müssen wir die Flamenco-Geschichte noch zu Ende bringen. Weil für mich war Flamenco immer so, ole, ne? Asterix in Spanien. So, ai, 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 Mama, ich bin ja so unglücklich. Also Flamenco hatte für mich immer sowas Rassiges, Edles. Und dann denkst du, boah, stell dir mal vor, der Flamenco heißt in Wirklichkeit Flamingo-Tanz. Ich denke sofort an Ingo Flamingo, so Malle-Ballermann-Hit. Also der gute alte Flamenco wird durch diese sprachliche Rätselauflösung für mich komplett entwertet. Also ich bin durch mit dem Flamenco.
Ich habe mich auch gefragt, also der Flamingo, der seinen Fuß so hebt und dann wieder so aufstampft? Oder, aber total, eigentlich stehen die doch immer auf einem Fuß, oder? Das
sind totale Comic-Tiere, Flamingos. Irgendwie, ja. Und der Flamenco hat doch so viel Inbrunst und Ernsthaftigkeit und Haha und Haltung und so. Das sind ja keine Flamingos.
Also wir müssen da, glaube ich, noch mal ein bisschen recherchieren.
Egal, ich möchte mein Vorurteil erhalten.
Letzte Frage, mein Schatz. Unser Sohn ist ja immer weiter von uns quasi auch kilometermäßig weggerutscht, weggerückt. Was denkst du so an dein, wenn du an deinen Sohn denkst, an den Jüngeren?
Also, wir haben ja relativ regelmäßig Kontakt und telefoniert. Was mich wirklich rührt, ist die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Kind, wie wahrscheinlich alle Menschen in diesem Alter, so mit anderen anfreundet und ausgeht. Und er schickt uns jeden zweiten Tag irgendwelche, ja, von Barbesuch mit Live-Musik, wo er dann auch Dinge, so musikalische Dinge aufzeichnet, die jetzt nicht so wirklich was mit seinem bisherigen Rap-Geschmack zu tun haben. Aber ich habe das Gefühl, nein, ich habe wirklich das Gefühl, er erweitert so sein, naja, sein Weltbild.
Ja.
Ne? Er lernt Amerikaner, andere Europäer, Japaner, natürlich Argentinier, alle möglichen verschiedenen Nationen kennen. Das finde ich toll. Und ich habe den Eindruck, er fühlt sich sehr, also inzwischen sicher im Sinne von, er weiß, wo er hin muss, er kapiert die Sprache. Was mir das Allerschönste war, als er sagte, ist ja irre, wie viel Latein in Spanisch ist. Mhm. Also er hat zum ersten Mal nach 8 Jahren großer Latinumsfrohn hat er festgestellt, gar nicht so doof, ich habe da schon eine Menge vorgelernt. Mhm. Klar, das Plusquamperfekt, ne, das war uns allen immer irgendwie ein Rätsel. Aber es freut mich, ich habe das Gefühl, er lernt was dazu.
Ja, ich kann dir auch sagen, ich freue mich auch, wenn ich den dann irgendwann mal wieder, auch vielleicht ist das dann in Berlin oder so, mal wieder in die Arme nehmen
Absolut.
Kann. Weil das fehlt mir schon. Er ist ja so ein kleiner Kuschelbär und dieses Kuscheln, das kriegst du nicht so gut hin und Paul auch
was,
nicht.
Was?
Ich glaube, das diskutieren wir beim nächsten Mal aus.
Alles klar, die Kuschel-Competition.
Wir schicken euch ganz, ganz liebe Grüße und
die nächste Folge kommt aus Santiago de Chile. Da werden wir euch ein bisschen berichten, was das mit diesem Chile hier so auf sich hat. Ich gestehe, so ganz habe ich das Land noch nicht verstanden.
Und wir gehen ins Museum und gucken uns das, was Martin Gusinde fotografiert hat und was es von diesen Ureinwohnern Kontinents noch so gibt, an und berichten darüber.
Mhm. Und ich glaube, das reicht dann auch erstmal.
Genau. Und jetzt werden wir uns noch einmal verabschieden hier von diesem Stück Land.
Ja, und ein bisschen mehr worken als vacation in den nächsten Wochen. Da gibt es ein bisschen was nachzuholen. Auf der anderen Seite, man kommt hier ja auch so bald nicht wieder hin.
Genau.
Also, ihr Lieben, zwei Boomer auf Workation, Kettensägen-Tango Folge 6. Freut euch auf Folge 7. Wir lieben euch und Patagonien.
Bis bald.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.